Talentsucher, Mann.
Ach so. So, dann fange ich an. Ja, ich begrüße euch auch hier im schönen Göttingen und bedanke mich dafür, dass ich wieder das erste Referat dieses Jahr halten darf. Das ist natürlich eine sehr dankbare Aufgabe einerseits, weil man hat es dann gleich geschafft. Und andererseits ist es allerdings bei dem Thema auch relativ undankbar, wie wir sehen werden, weil unser Thema ist ja der Hauptfeind, das heißt der deutsche Imperialismus. Und es ist leider dann jetzt meine Aufgabe, auch einiges von seinen ökonomischen Erfolgen darzustellen, weil es eben der aktuellen Lage entspricht. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht, ein paar Grafiken eben zur allgemeinen ökonomischen Lage. Wer schon mal auf der Konferenz war, kennt das. Und wollte dann insbesondere eingehen auf die Frage von Handelsüberschuss, das heißt dem Verhältnis von Warenexport und Import, weil das ja eine spezielle Kompetenz, muss man sagen, des deutschen Imperialismus ist. Die Ökonomie hier ist zwingend darauf angewiesen, massiv zu exportieren. Und deswegen habe ich auch für die in dem Zusammenhang neuen Entwicklungen einen Schwerpunkt in dem Referat gesetzt. Ich hoffe, es entspricht euren Erwartungen. Wenn nicht, müsst ihr es euch trotzdem anhören. Kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Und dann noch auf die Lage Euro und Griechenland am Rande wollte ich eingehen, wie auch hier mit dem Eingangsbild schon angedeutet. Wir sind ja in der Situation einer massiven ökonomischen Krise seit 2008, insbesondere in Europa. Die Krise ist letztendlich ungebrochen. Es gibt gewisse Kriterien, die das ganz stark unterstreichen. Beispielsweise die nach wie vor historisch minimalen Zinsen sind ja Ausdruck davon, dass es einen erheblichen Kapitalüberschuss gibt und dass das Kapital entwertet ist. Das heißt, die Verwertungsmöglichkeiten sind stark eingeschränkt. Ja, Zinssätze von Null oder teilweise schon von Minus in bestimmten Währungen. Und das zeigt eigentlich, als einer der Punkte, der zeigt, dass die Krise weiter fortbesteht und dass die Fäulnis, die darin zum Ausdruck kommt, völlig ungelöst ist. Das hatte man früher oft so Sichten, dass es bestimmte Krisenzyklen gibt, die so über 7 bis 10 Jahre verlaufen, dass dann zwischendurch ein Aufschwung erfolgt und dann wieder Abschwung und so weiter. Wir haben hier aber eine Situation eben seit 2008, ich habe verschiedene Zahlen dann auch in dem Bezug auf dieses Jahr herausgesucht, die erstmal relativ neu erscheint in dieser langen Dauer, wie sich die Krise darstellt. Aber ein Zitat hier auch gefunden, das ich einbringen wollte von Engels, im Vorwort zur Lage der arbeitenden Klasse in England, 1892, also schon mal einige Zeit her, wo er sagt, weder will der vollständige Zusammenbruch kommen, noch die lang ersehnte Zeit der Geschäftsblüte. Ein tödlicher Druck, eine chronische Überfüllung aller Märkte für alle Geschäfte, das ist der Zustand, den wir seit beinahe 10 Jahren durchmachen. Es soll dienen als Beleg dafür, dass es auch in früheren Zeiten Phasen gab, wo eben Aufschwung und Abschwung nicht in sehr kurzen Bahnen verliefen, sondern über lange Zeit. Und das ist meines Erachtens eben der Zustand, den wir jetzt auch seit 2008 spätestens beobachten, wobei es zwischen den verschiedenen Regionen, Ländern auseinanderfällt, wie man hier sehen kann. Hier ist die Gesamtwirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt, also das ist ja die Kennzahl, die wir sozusagen hilfsweise hernehmen, weil wir keine bessere kennen, hilfsweise als Ausdruck der Gesamtwirtschaftsleistung. Bruttoinlandsprodukt zwischen 2008 zu 2014, also Beginn der Krise zu vergangenem Jahr innerhalb der EU, also die 28 Länder der EU ganz links, minimale Veränderung in den letzten 6 Jahren insgesamt. Die Euro-Länder, die 18, sind dabei dann noch im Minus, minus 1,5%. Das heißt, die Wirtschaftsleistung der Gesamt-Euro-Länder, trotz der Entwicklung in Deutschland, ist nach wie vor geringer als zu Beginn der Krise 2008. In Deutschland ein Plus von 4% über diese insgesamt 6 Jahre jetzt. Die Vereinigten Staaten haben sich mittlerweile etwas herausgelöst aus der Situation, haben also einen gewissen Aufschwung und haben eine Wirtschaftsleistung von plus 8% im Vergleich 2008 zu 2014. Und Japan ist in einem ähnlichen Zustand auch schon sehr lange Zeit wie die Euro-Länder oder die EU-Länder mit ja, auch einer minimalen Entwicklung zwischen 2008 und 2014. Bestimmte Dinge wie eben diese extrem niedrigen Zinsen gibt es in Japan auch schon wesentlich länger. Also seit annähernd 20 Jahren dümpelt das da sozusagen zwischen 0 und 1 Prozent herum. Es ist also nichts, wo man erwarten muss oder kann, dass sich das wieder plötzlich verändert und die, wie gesagt, annähernd nicht mehr vorhandenen Zinsen sich dann auf einmal wieder auf 5 Prozent entwickeln oder so. Wäre an dem Beispiel Japan nicht abzulesen oder zu erkennen. Es ist einfach ein so extremer Kapitalüberschuss und so wenige Verwertungsmöglichkeiten, zusätzliche Verwertungsmöglichkeiten, dass das einfach so vor sich hin weiter dümpelt. Und das zeigt Japan als ein mögliches Beispiel. Zumindest muss man das dann mit im Auge haben dafür. Sicher ist natürlich nichts. Also ich bin ja auch kein Prophet. Es kann ja sich auch anders entwickeln. Ich würde nur im Moment keinen Aspekt dafür sehen, dass diese Kapitalentwertung, die darin zum Ausdruck kommt, wenn die Verzinsung in Richtung Null geht, dass die sich irgendwie plötzlich verändern sollte. Man müsste eine Kapitalvernichtung erfolgen, was dann natürlich nochmal ganz andere Ereignisse ja, benötigen würde. So, dann kommen wir schon zu der Frage des Exports. Hier nochmal im Vergleich die wichtigsten imperialistischen Länder mit ihren Exportquoten. Deutschland überragt alle in diesem Punkt. Das heißt, der Export ist wieder gestiegen 2014 und liegt mittlerweile bei 45% der Wirtschaftsleistung. Also wird immer mehr. Der eigene Markt ist für den deutschen Imperialismus natürlich viel zu klein und ist auch oftmals nicht unbedingt interessant mit dem, was hier produziert wird, was exportiert wird, sind meistens keine Dinge, die den privaten Verbrauch, also die Teil des privaten Verbrauchs sind, des Konsums, sondern sind insbesondere Kfz, Maschinenbau, Chemie und elektrotechnische Produkte. Und da ist der deutsche Imperialismus stärker als je zuvor darauf angewiesen zu exportieren. Wofür er auch sich sehr gute Bedingungen geschaffen hat, wie wir nachher noch sehen werden. Die anderen Länder, Frankreich, Großbritannien, Italien, also die anderen europäischen imperialistischen Länder liegen bei 25-30%, alle annähernd gleich auf. Die Vereinigten Staaten, traditionell, historisch, mit einer deutlich geringeren Exportquote von nach wie vor unter 15% und Japan so ungefähr dazwischen. Also in dieser Frage des Exports scheiden sich die Länder in ihrer Struktur relativ deutlich. Ja, eine Grafik des Handelsüberschusses, also Export ist erstmal das, was an Waren insgesamt eben in ein anderes Land verkauft wird. Der Handelsüberschuss ist die Differenz aus dem Export minus dem Import, also das, was man ins Land wiederum einführt. Und dieser Handelsüberschuss, also der Export ist einmal am deutschen Imperialismus besonders hoch, aber auch der Handelsüberschuss, also die Differenz, ist sehr hoch und ist massiv gestiegen. Hier eine Grafik für die Entwicklung seit Einführung des Euro mit den EU-Ländern. So, und dann sieht man, dass von 2002, da sozusagen ist also 2001 ist die Basis, von der ich ausgegangen bin, und dann ist ein entsprechender Anstieg um rund 20 Milliarden Euro, der dann weiter, also jährliche Überschuss, Handelsüberschuss, der dann weiter ansteigt bis 2007, kurz vor Ausbruch der Krise, bis auf 70 Milliarden Euro und dann mit Beginn der Krise stetig abwärts gegangen ist. 2011 war dann noch das Niveau sozusagen dieses Handelsüberschusses gerade so, wie es vor Einführung des Euro war. Und in den letzten zwei Jahren für 2014 gibt es noch keine definitiven Zahlen, ist es sogar weniger geworden. Das heißt, der Handelsüberschuss mit den EU-Ländern ist heute kleiner als vor Einführung des Euro.
Ganz kurz eine Verständnisfrage. Ja. Gibt es ein Land, was keinen Handelsüberschuss hat, obwohl es ganz viel exportiert? Ich verstehe jetzt noch gar nicht, sozusagen, was das für eine Struktur sein soll, weil viel exportiert und nicht einen Handelsüberschuss daraus haben soll. Also was ist denn jetzt... Ich stell mir jetzt vor, dass ein Land wie Saudi-Arabien oder so ganz viel Erdöl exportiert und genauso viel importieren muss und also keinen Handelsüberschuss hat, obwohl es eine exportorientierte Wirtschaft hat. Oder wie soll man sich das jetzt... Irgendwas fehlt da mir jetzt noch sozusagen, um genau das darzukriegen.
Ja, es gibt so ein paar Länder, die sozusagen eine ungewöhnliche Struktur haben. Saudi-Arabien, hast du angesprochen, ist tatsächlich eins. Katar auch, was einen sehr hohen Export hat durch die Rohstoffe. Russland auch. Ja. Also insbesondere die energieexportierenden Länder. Ich bin da jetzt bei Saudi-Arabien überfragt. Die haben schon einen Handelsüberschuss. Es gibt auch Länder wie Norwegen oder die Niederlande, die sehr viel exportieren, Belgien und so weiter. Und dann sicherlich unterschiedlich da in dem Handelsüberschuss sind, aber
warum hat so eins nicht, warum hat jetzt sozusagen so ein Katar, ja, so ein Zwergsding, was Millionen Tonnen Öl exportiert, warum hat das nicht einen milliardenfachen Handel, also so ein, sozusagen einen, der da so in der Ranghöhe wäre mit dem tollen Deutschland?
Ja, ich denke schon, dass sie einen Handelsüberschuss haben, aber wie gesagt, ich habe die Zahlen jetzt nicht hier. Letztendlich führt ja dieser Handelsüberschuss früher oder später immer wiederum zum Kapitalexport. Deswegen hängt es zusammen. Weil du hast letztendlich mehr Einnahme als Ausgabe, als Gesamtökonomie dieses Landes. Und irgendwas musst du sozusagen, oder musst du nicht, aber irgendwas müssen die Kapitalisten natürlich damit machen. Ja? Oder die Banken, oder wo das Kapital dann eben dort gesammelt ist. Und dann wird Handelsüberschuss oder Warenexport wird dann in der zweiten Schritt üblicherweise zum Kapitalexport. Den hat Katar ja durchaus auch. Also irgendwie 10% oder 15% Anteil an VW und wo sie überall mittlerweile dieses Kapital dann auch einsetzen. Es ist aber schon auch ein bisschen andere Art von Überschuss, wenn ich eben Energie, also Gas und Öl exportiere. Das ist ja beim deutschen Imperialismus überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, er muss sehr viel Energie importieren, nach wie vor. Der Export, den wir hier halt sehen, ist insbesondere in Produktionsgütern, in Industriegütern. Kommen wir gleich noch dazu. So, also hier sehen wir, der Überschuss mit der EU ist stark rückläufig. Einfach weil die sozusagen die anderen Länder, in die viel exportiert worden ist, zeitweilig das nicht mehr bezahlen können. Also deren ökonomische Entwicklung so desaströs ja teilweise verlaufen ist, dass sie einfach nicht mehr die Mittel haben, um diesen Import zu finanzieren. Gleichwohl, hier sehen wir jetzt den Handelsüberschuss Deutschlands insgesamt, also nicht nur mit den EU-Ländern, sondern weltweit. Und da, ich weiß nicht, es ist hinten vielleicht etwas schlecht. Ist erkennbar? Also wir haben hier Deutschland, also Frankreich, Portugal, Irland, Italien, Griechenland, Spanien sind hier diese unteren Linien. Das Ganze beginnt 1995, da ist 2001 die Euro-Einführung. Da geht es dann teilweise ins Minus, mal ins Plus. Im Großen und Ganzen, ohne jetzt den Ländern sozusagen da zu grob drüber zu gehen, um die Nulllinie. Ja? Das einzige Land, was hier beginnend mit der Euro-Einführung diesen massiven Handelsüberschuss weltweit hat, bis auf das Rekordniveau von 200 Milliarden Euro im letzten Jahr, ist Deutschland. Das gleiche jetzt nochmal hier, gleiches Thema im Vergleich, die USA, Deutschland und China. Die dunkelblaue Linie ist Deutschland, die hellblaue ist China. Wir haben hier bis zur bis zur Krise 2006, 2008 eine gewisse Situation, wo der Handelsüberschuss von China höher war als der von Deutschland. Selbst das ist mittlerweile vermutlich eher durch den Anstieg des Konsums in China zurückgegangen. Das heißt, China liegt hier noch bei etwa 3%, während eben auch gerade in den letzten Jahren der deutsche Kapital seinen Überschuss noch vergrößert hat auf 6-7% oder eben 200 Milliarden. Und da wurde gerade vor einigen Wochen eben vermeldet, es gab letztes Jahr sozusagen einen neuen Rekord in dem Überschuss, also Export größer Import. Das heißt, die Krise der EU, die Euro-Krise, hat zwar bewirkt, dass der deutsche Imperialismus nicht mehr so viel in Europa verkaufen kann, aber er hat es tatsächlich momentan jedenfalls kompensiert, insbesondere mit massiver Erhöhung der Exporte in die USA, aber auch in sogenannte Schwellenländer, das heißt insbesondere asiatische Länder und andere Teile der Welt. Das ist im Moment die Situation. Das Ganze hat mittlerweile sogar dazu geführt, dass... da komme ich nachher noch dazu. In der Welt vom 10. April kann man dazu auch lesen, einen offiziellen Bericht des US-Finanzministeriums, ein Bericht für den amerikanischen Kongress, warnt die US-Regierung, die Europäer und damit auch Deutschland davor, sich zu stark auf den schwachen Eurokurs und die Ausfuhren zu verlassen. Unbedingt notwendig, sagt das US-Finanzministerium, wäre eine stärkere Nachfrageentwicklung in Deutschland, der größten europäischen Volkswirtschaft. Damit drängt die Regierung Deutschlands zu einer expansiveren Ausgabenpolitik. In dem Bericht kommt auch die Besorgnis über jüngste Entwicklungen an den Devisenmärkten zum Ausdruck. Dort gewann der Dollar gegenüber maßgeblich Währungen wie dem Euro deutlich an Stärke, was die US-Exporte bremst. Also mittlerweile ist die Situation, es wurde ja lange im Rahmen eben der Euro-Krise diskutiert, dass dieses starke Ungleichgewicht des deutschen Handelsüberschusses und Exportüberschusses ein Problem ist, weil es eben die Ungleichheit der Entwicklung innerhalb von Europa bewirkt. Nun also ist die Situation so weit verschärft, dass sie schon seitens der USA entsprechend kritisiert wird. Und da ein weiteres starkes Ungleichgewicht entstanden ist. Achso, dann nochmal genau zu der Kurve. Das ist dann das Ergebnis auf der Seite, grüne Kurve ist die USA, das ist das Ergebnis auf der Seite, dass die eine massive Unterdeckung haben. Also von 3-4% immer mehr importieren als exportieren, was durch entsprechende Staatshaushaltsfinanzierung gedeckt wird, indirekt. Ja.
Ich glaube, das ist vielleicht jetzt ein bisschen politische Nachfrage, aber die Leute sagen doch, diese Amerikaner, ja, die kaufen sich mit irgendwelchen Dollars sozusagen das alles in der Welt ein. Da machst du mal so, jetzt, ja, die Deutschen schaffen hier ordentliche Produkte. Die Amerikaner, die haben hier so ein schuldenfinanziertes Konsumieren, das ist ja kein Wunder, ja, toller Binnenmarkt und so, alles schuldenfinanzierter Kram, die konsumieren da dicke SUVs und Sprit. So, ist doch klar, dass das Finanzministerium sagt, also bei uns in den USA sieht es so aus, ordentlichen Binnenmarkt. Die Deutschen haben keinen ordentlichen Binnenmarkt. Die müssten mal so machen wie wir. Die Deutschen sagen vielleicht, wenn die Deutschen die Idee haben, den Amerikanern vorzuschreiben, dass sie auch mal so toll wie die Deutschen sein sollten. Aber jetzt erscheint mir, dass da sozusagen irgendwie noch ein Diskussionsbedarf ist. Weil ich finde es erstmal hochinteressant, nur das Finanzamt scheint was zu sagen, was eigentlich die Gewerkschaft und die Arbeiterklasse hier erledigen müsste. Das kommt jetzt als Tipp vom US-Finanzamt. Aber die Leute hier reagieren schon auch so, dass sie sagen, das ist in den USA, das ist ja auch komisch. Das ist so, die drucken Dollars und verprassen und machen über Schulden in der Welt, ist denen aber egal, weil sie militärisch so stark sind. Deswegen ist jetzt ein bisschen zu viel diskutiert, Frage, aber irgendwie.
Also es geht natürlich auf die Kernfrage raus. Ja. Ich habe das Zitat ja auch deshalb ausgesucht, weil es eben den Hinweis gibt, dass das eigentlich gewerkschaftliche Erkenntnis sein müsste, stärker und nicht die des US-Finanzministeriums. Aber ich würde schon auch sagen, dass wir jetzt den Vortrag erstmal so weit zu Ende und dass wir dann darauf zurückkommen, weil das ist ja genau der Punkt, wie man da einen Handlungsansatz finden kann. Das ist ja das, was ich nicht liefern kann.
Winko wollte noch sagen. Eine Nachfrage, finde ich das richtig? Also Deutschland kann einfach Waren günstig anbieten und zwingt damit andere Staaten, dass sie ihre Ware nicht mehr anbieten können oder auch auf dem Markt nicht bestehen und importieren müssen statt exportieren. Habe ich richtig verstanden? Also ist das die Auswirkung, wenn ein Staat so eine brachiale Exportquote hat? Oder ist es einfach nur hat einfach Deutschland diese Quote und das hat keinen Einfluss auf andere Länder? Wie sieht denn diese Einflussnahme auf andere Länder aus, wenn mein Nachbarstaat eine ungeheure Exportquote hat? Was heißt denn das für mich als Staat? Ich stelle mir so vor, dass der Deutschland den Markt vollpumpt mit Waren, die sie billig anbieten können, durch prekäre Arbeitsverhältnisse hier und dadurch die anderen Staaten ihre den teureren Produkte nicht loswerden. Können Sie das so vorstellen?
In der Gesamtwirkung ja. Das ist natürlich in dem anarchistischen, chaotischen Markt über viele Zwischenwege und Widersprüche, aber grundsätzlich ist es so, ja.
Weil ich staune.
Man sieht ja im Rahmen der Euro-Länder ist es ja mittlerweile sehr bekannt, wie das funktioniert. Also dass in Griechenland beispielsweise ja auch der gesamte Einzelhandel, also alles, was da, auch Landwirtschaft und so, dadurch total vernichtet worden ist. In den Jahren vor der Krise schon. Also dass ja diese Expansion des deutschen Kapitals umfassend ist. Ne?
Ich frage nur deswegen, weil ich einfach nicht verstehe, warum Deutschland die Waren so billig anbieten kann, weil ja gut, Deutschland hat jetzt fast keine Lohnentwicklung gehabt und hat auch praktisch mit den Arbeitsentwicklungen und Hartz IV natürlich auch ganz andere Programme hochgefahren. Aber trotzdem sind doch die Löhne höher als in anderen Staaten.
Ja, aber die Effektivität, genau. Also die deutschen Arbeiter sind sehr fleißig und gut. Ja. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ja. Wenig Streik. Ja. Und das andere ist, kommen wir gleich noch dazu, die Währungsverhältnisse. Das ist natürlich ein Punkt, der ganz massiv da auch mit reinschlägt. Aber auch die Lohnentwicklung über die Jahre. Ja, das ist einfach unterm Strich sind die Sachen günstig und werden auch qualitätsmäßig als gut betrachtet. Sonst wird es ja nicht funktionieren. Also,
ja. Das ist eigentlich auch das Besondere, aber es gehört natürlich auch dazu, dass man sich hier für den Lohn, den man hier bekommt, relativ viel leisten kann, was billig aus anderen Ländern kommen kann, weil dort die Leute so krass ausgebeutet werden. Schokolade, Kaffee, Klamotten.
Okay. So, hier nochmal eine Grafik. Das ist eine Schätzung, was das ungefähr bewirkt. Vom Beginn der Krise bis 2014, die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts seit Krisenbeginn. Also wie sich das Versuch der Annäherung, das zu ermitteln, rechnerisch, wenn man die Veränderung dieses Exports, des Handelsüberschusses nimmt, wie viel ist das eigentlich von der Gesamtwirtschaftsleistung, was da in den letzten Jahren passiert ist, und käme da ungefähr auf 10% von dem Ganzen sozusagen, was seit Beginn der Krise entsprechend zusätzlich an Wirtschaftsleistung aufgebaut worden ist. Wenn man dann zurückgeht, dass man sagt, wir haben insgesamt nur eine Steigerung von 4% gehabt, heißt das also nochmal, dass der Binnenmarkt, innerstaatliche hier ökonomisch nochmal stark zurückgegangen ist. Also da sind wir genau wieder an dem Punkt dieser Wechselwirkung. So, was heißt es? Also was verbirgt sich hinter diesem hohen Export? Das ist erstmal ein Beleg, dass Westdeutschland ein Industrieland ist. 90% dieser Exporte kommen aus Westdeutschland, klar. Ostdeutschland, die ehemalige DDR, also gerade industriell platt gemacht, vernichtet worden ist. 90% kommt aus dem Westen. 85% dieser Exporte sind Warenexporte und davon wiederum 85% Industriegüter. Ja, Kaufhäuser kann man nicht exportieren oder sonstige Dienstleistungen gibt es auch, aber im Wesentlichen sind es Industriegüter, das heißt Kfz-Industrie, Maschinenbau, Chemie und Elektro. Das sind so die vier größten Gruppen in der Reihenfolge. Also die Autoexporte sind schon ein wichtiger Faktor. 77% aller in Deutschland produzierten Autos werden exportiert. Ja, also dass die Arbeiter sich hier mehr Autos leisten können durch mehr Lohn und so weiter, ist für diese Industrie eigentlich selbst bei dem Produkt, was ein privates Konsumprodukt ist, ein Auto, ist zweitrangig. Von 77% auf 80% gesteigert, es bringt sozusagen dreimal mehr als mehr Lohn zahlen und dann kaufen sich einzelne Arbeiter ein Auto mehr, ja, oder früher. Das ist nicht die Strategie, interessiert nicht. Zum Maschinenbau, auch interessant vielleicht nochmal, weil wir mit der Industrie so wenig eigentlich, also man vergisst das so leicht, weil es teilweise bei uns nicht so täglich vorkommt, sage ich mal. Das auch ein bisschen an unserer Struktur zusammenhängt. Was es da alles so gibt an Industrie, also Maschinenbau, exportierten Industriemaschinen, wo die eigentliche Industrie hier schon keine Rolle mehr spielt, gleichwohl die Maschinenbauindustrie schon. Zum Beispiel 14 Milliarden Bergbaumaschinen werden exportiert aus Deutschland. Holzbearbeitungsmaschinen 17 Milliarden, Entschuldigung. Oder Textilmaschinen auch 15 Milliarden. Bekleidungs- und Ledertechnik, also eigentlich das meiste sind Werkzeugmaschinen und auch Kfz-Technik, klar, also Kfz-Maschinen. Aber eben auch diese, deswegen wollte ich mal so ein paar Beispiele geben, die man eigentlich so als Industriezweige in Deutschland kaum noch hat, allerdings als Zweig der Maschinenbauindustrie. Ja, also wir liefern sozusagen nicht mehr irgendwelche Tische oder Textil, die Produkte importieren wir, aber die Maschinen, die werden exportiert. Da kommt das her und das sind die Industrien, die in den letzten Jahren wieder steigern. Der Weltmarktanteil der deutschen Industrie an verarbeitendem Gewerbe ist 7%. Das ist für so ein kleines Land viel. Und die Industrie wuchs seit 1995 mit plus 43% überdurchschnittlich. Also das nochmal so zu diesem Punkt, Industrieland oder nicht. Und so hat man ganz klar, gerade aus der Exportentwicklung heraus, klare Belege, dass das hier ein Industrieland ist. Ja, und dann habe ich auch noch mal eine Schätzung gemacht, was denn mit der Arbeitslosigkeit eigentlich wäre, wenn man diesen massiven Anstieg in den letzten Jahren, insbesondere eben in die USA und in andere Länder, also wenn man diesen 200 Milliarden Handelsüberschuss nimmt, das nochmal, sind etwa 50 Milliarden sind mit innerhalb von Europa, 70 Milliarden sind mit den USA und der Rest dann also auch nochmal 70 bis 80 Milliarden mit dem Rest der Welt. Und diese Entwicklung mit den USA ist wirklich in dem Umfang neu. Die ist in den letzten 3-4 Jahren entstanden. Sie haben es wirklich momentan geschafft, das zu kompensieren, was sie vorher in Europa verkauft haben, was sie jetzt nicht mehr verkaufen können und noch darüber hinaus, insbesondere in die USA. War für mich also in der Deutlichkeit auch jetzt, muss ich sagen, bei der Erstellung des Vortrages neu. Die Arbeitslosigkeit wäre geschätzt doppelt so hoch. Also wir sind ja jetzt bei 5%. Es gibt zwei verschiedene statistische Methoden. Es gibt eine deutsche Methode, da ist die Quote etwas höher. Das hier ist sozusagen die europäische Methode. Da sind die Quoten niedriger, aber vergleichbar sind sie natürlich schon. Also Erwerbslosigkeit in Deutschland offiziell an die 5% oder etwas unter 5% mittlerweile. Und in den anderen Ländern oder im Euroraum insgesamt auch über 10. Und wenn es diese massiven Exporte nicht geben würde, wäre es in Deutschland natürlich genauso. Insgesamt in der Erwerbslosigkeit hat es einen ganz leichten Rückgang gegeben von 0,5% im letzten Jahr in Europa insgesamt. Auch in Deutschland, wobei das in den letzten Monaten wohl tatsächlich auch der Rückgang in der Einführung des Mindestlohns indirekt begründet war, weil dadurch einige 400-Euro-Jobs oder 450-Euro-Jobs weggefallen sind und durch reguläre, also sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze ersetzt worden sind. Soweit zur Erwerbslosigkeit. Und dann wollte ich noch einen kleinen Ausflug machen, beziehungsweise in Verbindung mit der Lage Griechenlands noch zwei Aspekte darstellen, die mit dem Ganzen zu tun haben. Es gab am 1. April, habe ich das in der Frankfurter gelesen, da hatte der Euklid Taskalotos, der stellvertretende Außenminister Griechenlands, ein Interview gegeben, wo er sehr markant nochmal die Punkte zusammengefasst hat, die man auch als Argumente in der Diskussion gegenüber anderen sicherlich verwenden kann. Der ist als stellvertretender Außenminister zunächst nicht so in Erscheinung getreten, ist jetzt in den letzten Wochen ein bisschen mehr öffentlich gewesen, weil er quasi als Ersatz für den Varoufakis, den man ja so ein bisschen sozusagen zurückgezogen hat in den Verhandlungen, in den internationalen Schuldenverhandlungen, weil er sozusagen diese Aufgabe dann ersetzt hat. Und er sagt, im Moment habe Deutschland sehr von den gegenwärtigen Regeln profitiert. Zwar habe Deutschland viel Geld geliehen, aber gleichzeitig einen niedrigen Wechselkurs. Hier haben wir das Verhältnis zwischen Euro und Dollar. Hat sich im letzten Jahr um 19% verschoben. Das ist sehr viel und in so einer kurzen Zeit eher ungewöhnlich. Heißt, der Dollarkurs ist gefallen. Also der Dollar ist, hat an Wert gewonnen und der Euro hat an Wert verloren. Und das hilft denjenigen, die exportieren. Weil wenn meine Währung niedrig ist, kann ich sozusagen günstiger verkaufen in die Länder oder in die Ökonomien, wo die Währung die höhere Währung ist. Also hier insbesondere in die USA oder die sonstigen Wirtschaftsräume, wo in Dollar abgerechnet wird. Und umgekehrt wird es für diejenigen, deswegen hat das US-Finanzministerium ja den Punkt auch schon erwähnt, teurer und schwieriger zu exportieren, die die hohe Währung haben. Das heißt, durch den Euro hat die deutsche Industrie, das deutsche Kapital weiterhin deutlich verbesserte Möglichkeiten für diesen Export. Ohne dieses Währungsverhältnis wäre das in dem Umfang meines Erachtens nicht möglich. Und da sieht man, dass die Tatsache, dass es den Euro gibt, nicht nur sozusagen innerhalb von Europa den Export beflügelt, weil früher war es, also wenn du unterschiedliche Währungen hast, dann kannst du versuchen, durch die Abwertung deiner eigenen Währung diese Konkurrenzunterschiede in gewissem Umfang auszugleichen. Das ist doch das, was früher immer passiert ist und was mit der Einführung des Euro nicht mehr möglich war, weil du keinen geänderten Wechselkurs mehr hast. Du hast nur noch eine Währung, das nützt eben den starken exportierenden Ökonomien. Da ist das schon länger bekannt, das also, oder wird schon länger gesehen und diskutiert, dass es innerhalb des Euroraumes für das deutsche Kapital sehr nützlich ist. Es hilft aber auch, weil der Euro eben niedriger ist, als es eine eigene D-Mark-Währung wäre, hilft es auch für den Export in alle Welt. Also gegenüber dem Dollar und allen anderen Währungen. Selbst also China hat sich, genau, jetzt komme ich wieder darauf zurück, China hat sich beschwert vor einiger Zeit, gab es also Stimmen von offizieller Seite dort, die sagten, also der Eurokurs ist im Verhältnis zur chinesischen Währung entsprechend viel zu niedrig und das behindert wiederum unseren Export. Also so extrem ist diese Situation mittlerweile geworden. Früher hat die USA sich insbesondere immer beschwert über China, die würden ihre Währung künstlich niederhalten und so. Und jetzt haben wir schon hier auch nochmal den Rollentausch. Und es ist, wie gesagt, die Niederlande und Belgien, gibt es auch Länder, die hohe Exportquote haben. Aber es geht natürlich eigentlich ausschließlich dabei immer um Deutschland bei diesen Diskussionen der Währungskursverhältnisse. Weiter hat der Außenminister dann gesagt, stellvertretender Außenminister, also Deutschland hat viel Geld geliehen, aber einen niedrigen Wechselkurs, sehr niedrige Zinsen. Das ist vor einigen Wochen auch mal nach einer Anfrage von den Grünen, von einem grünen Abgeordneten, ein bisschen stärker in der Presse gewesen, dass diese ganze Entwicklung ja auch dazu führt, dass die Zinsen sehr niedrig sind. Sehr viel Geld, Kapital wird nach Deutschland importiert, wird sozusagen hier geparkt, aufgrund der Verunsicherung auch in südeuropäischen Ländern wie Griechenland und anderen. Und es führt eben dazu, dass die Zinsen in Deutschland extrem niedrig sind, eigentlich so bei den längeren oder ja, mehr oder weniger null, sagen wir mal. Ja. Und das bedeutet wiederum, dass die Staatsschuld, die in Deutschland existiert, deutlich weniger Zinsen sozusagen bedient werden muss. Also es gibt eine Zinsersparnis des Staates, der wirklich nennenswert ist mittlerweile. Der hat sich sozusagen seit Beginn der Krise aufgebaut, weil es ist immer so, die meisten oder viele dieser Kredite sind dann über 5 oder 10 Jahre insbesondere. Und wenn die 10 Jahre um sind, wird es zurückgezahlt und dann neu aufgenommen. Und dann hast du alte Kredite gehabt, die hatten dann hohe Zinssätze, 4, 5, 6%, und es dauert halt dann sozusagen einen gewissen Zeitraum, bis sich das richtig auswirkt, dass du alte Kredite mit 5% zurückzahlst und neue mit 1% oder 0% aufnimmst. Deswegen hat man hier sozusagen über die Jahre betrachtet, vom Beginn der Krise bis 2014, 2015, hat man hier eine entsprechende, so eine stufenartige Entwicklung. Mittlerweile schätzt man, dass im laufenden Jahr 50 Milliarden Euro an Zinsen gespart werden durch den Staat insgesamt, also alle staatlichen Ebenen, nicht nur den Bundeshaushalt, sondern alle, gegenüber der Situation, die vor der Krise war. Das ist ja das, was der Außenminister, stellvertretende Außenminister hier angesprochen hat. Und da das eben absehbar ist, jetzt, dass noch weitere Kredite fällig werden und dieses sozusagen Tauschen der Zinssätze weitergeht, kann man das schon hochrechnen für die nächsten Jahre auf bis zu 70 Milliarden Ersparnis. Ist also ein Hauptgrund, weshalb der Staatshaushalt oder ja, der Staatshaushalt insgesamt mit allen staatlichen Ebenen, es gibt in Europa da so eine Betrachtung, die dann auch die Sozialversicherung noch mit einbezieht, schon seit 2-3 Jahren der Staatshaushalt in Deutschland ausgeglichen ist, insbesondere durch diese Ersparnisse. Und andererseits auch die Industrie, über die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, natürlich auch sich zu wesentlich günstigeren Zinsen finanzieren kann. Die sind sozusagen da gleich mit im Schlepptau. Also es ist schon ein extremer Fakt mittlerweile. Bei dieser Anfrage des Grünen, da ging es nur um den Bundeshaushalt, da hatten sie das ausgerechnet auf etwa 94 Milliarden seit Beginn der Krise, was der Deutsche, also der Bund gespart hat. Aber dazu kommen ja eben noch die Länder, die Kommunen, die Sozialversicherung und so weiter. Das wäre jetzt halt hier die Betrachtung. Im laufenden Jahr 50 Milliarden, mittlerweile schon weit über 100. Also schon richtig viel Geld, was da an Vorteil, was auch in der eigenständigen Währung D-Mark nicht der Fall wäre, in dem Umfang, denke ich. Obwohl das eine Spekulation ist. Und dann schließt er noch, des Weiteren profitiert Deutschland mit Kapitalzufluss aus Südeuropa. Zustrom von Anlagegeldern, haben wir gerade gesehen, und Zuwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte aus Südeuropa. Auch das ist ja bekannt, hat sicherlich schon jeder mal Beispiele gesehen. Da werden in Spanien ausgebildete Lehrerinnen für ein Erziehergehalt angeworben und so weiter und so fort. Also diese Abwanderung der hochqualifizierten Arbeitskräfte ist auch im Übrigen ein doppeltes Problem. Also einmal werden sie hier sozusagen unterbezahlt und zum anderen die Möglichkeit gewisser eigenständiger Entwicklungen oder wieder zumindest in Teilen Möglichkeiten aus dieser Krise herauszukommen, in den Ländern, wo die ausgebildet worden sind und wo sie herkommen, natürlich auch nochmal verschlechtert werden. Weil sozusagen eine Schicht oder ein Teil der bestqualifizierten Leute abgezogen wird. Mal abgesehen davon, dass der deutsche Imperialismus einmal wieder seine Ausbildungskosten spart. So wie er es schon traditionell bei der DDR gemacht hat und. So, ich komme zum Schluss. Wie gesagt, die Aufgabe ist etwas undankbar, weil ich habe wenig gefunden, was jetzt irgendwie Schwäche unseres Hauptfeindes im Moment darstellt in ökonomischer Hinsicht. Das Bruttoinlandsprodukt und der Export sind weiter auf hohem Niveau. Der Handelsüberschuss ist auf Rekordniveau, obwohl eben mit den EU-Ländern ein deutlicher Rückgang. Und der größte Überschuss ist mittlerweile in ein einzelnes Land, in die USA, eben insbesondere Autos und Maschinenbau. Und so profitiert das deutsche Kapital weiter von niedrigen Löhnen im eigenen Land, Sparregime und Aussaugen der Eurozone und niedrigen Wechselkursen in und außerhalb der EU, die eine ganz wichtige Rolle spielen, die ich versucht habe darzustellen. Ja, nun seid ihr dran, was man dagegen machen kann. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Lars.